Wir wollen uns heute stellen, wir wollen weiter fortfahren im Lukas-Evangelium. Und zwar Lukas Kapitel 5 ist heute an der Reihe dann. Lukas Kapitel 5 und wir wollen uns stellen unter die ersten 11 Verse. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es bitte auf. Lukas Kapitel 11, Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Wir hören auf das Wort Gottes. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und sie wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und er lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Soweit der Abschnitt für den heutigen Abend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Abschnitt lest. In der Werbung würde man wohl sagen, der Eyecatcher, also das, worauf sofort unsere Augen fallen oder was auch unsere Gedanken zunächst erfüllt, das ist diese Bitte von Petrus: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Also Vers 8. Es ist schon einige Zeit her, da fragte mich mal jemand in der Gemeinde: Bruder Klautke, warum wird in Ihrer Gemeinde, er meinte, das sei meine Gemeinde, aber lassen wir das jetzt mal weg. Warum wird in Ihrer Gemeinde so viel über Sünde gesprochen? Nicht, da wird jeden Sonntag das Gesetz gelesen und dann bekennen wir unsere Sünden. Und es war ganz offensichtlich so sein Gefühl, sein Eindruck. Damit geht die ganze optimistische Stimmung weg. Ist das nicht reiner Pessimismus? Es stellte sich dann im Gespräch weiter heraus, dass er durchaus in eine Gemeinde geht, in eine andere Gemeinde, eine evangelikal, auch charismatische Gemeinde. Und ich sagte ihm, ich erklärte es ihm: Ja, es geht, vergeht tatsächlich bei uns kein Gottesdienst. Und es gibt auch kaum ein Gebet bei uns, in dem wir nicht beten um die Vergebung unserer Schuld und unserer Sünde. Nach dem Sündenbekenntnis und auch am Schluss des Gottesdienstes, wenn wir das Unser Vater beten, auch da heißt es wieder erneut, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich antwortete ihm dann, ja, wir Christen, wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, wer wir im Vergleich zu Gott sind, im Unterschied zu Gott sind. Und wenn wir versuchen, vor dem Angesicht Gottes bewusst unser Leben zu führen, dann sind wir bestimmt in unserem Bewusstsein von unserer eigenen Unzulänglichkeit. Das Gespräch ging dann irgendwie weiter. Und dieser Bruder führte dann an, naja, aber sehen Sie, in 1. Johannes 4 steht doch, wir als Christen brauchen keine Furcht mehr vor Gott zu haben, denn so heißt es dort doch, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe dann geantwortet zu etwas Ähnliches wie, unsere Liebe zu Gott und auch zum Nächsten, die ist alles andere als vollkommen. Und bevor Johannes dies in 1. Johannes 4 sagt, schreibt er zunächst einmal in Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht, durch und durch Licht, und in ihm ist absolut keine Finsternis. Was ich sagen will als mehr als Einleitung, ihr Lieben, wenn wir mit Gott Gemeinschaft suchen, dann müssen wir wissen, vor wem wir stehen. Nicht, da gab es auch diese charismatische Gemeinde, ich nenne sie mal so, in Korinth. Da ging es sehr happy zu. Man kümmerte sich nicht um Sünden. Und wenn da ein Bruder sogar eine Sünde tat, die schlimmer war, die wirklich schlimmer war, als das, was die Heiden taten, so sagt es Paulus in 1. Korinther 5. Jemand ging mit seiner eigenen Stiefmutter ins Bett. Dann kümmerte sie das nicht weiter. Und Paulus muss dieser Gemeinde schreiben, wenn ein Gottesdienst bei euch stattfindet, und es kommt ein Ungläubiger, ein Unkundiger herein, so ist es das Ziel eines Gottesdienstes, dass er von allen überführt wird und von allen auch in seinem Herzen erforscht wird. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und er wird, so schreibt Paulus in 1. Korinther 14 in den Versen 24 und 25, er wird auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist oder auch unter euch, wie auch immer man hier übersetzen will. Das ganz offensichtlich ist das Kennzeichen eines rechten Gottesdienstes vor dem Angesicht Gottes. Da ist nicht von einladend die Rede, da ist schon gar nicht die Rede von niedrigschwellig, sondern es ist die Rede vom Überführtwerden von Sünde. Und zwar in der Gegenwart Gottes. Er wird überführt, er wird erforscht werden von allen. Und hier in unserem Abschnitt, da ruft ein Mann aus, Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das sagt Petrus angesichts dessen, dass er ein Zeuge eines wunderbaren Fischfangs geworden ist. Die Majestät des Herrn, sie strahlte hier so mächtig, dass er anfing, sich selbst so zu sagen, aus den Augen seines Meisters zu betrachten, und dann erkannte er, was gleichsam für eine gigantische Brücke der Sohn Gottes überschreiten musste, um mit Menschenkindern wie ihm und auch wie uns umzugehen. Mit anderen Worten, gerade in der erfahrenen Gegenwart Gottes wird das, was man sonst vielleicht entschuldigen kann, bei uns zur Unvollkommenheit, zur Sünde. Man könnte das vergleichen übrigens, ich weise mal darauf hin, dass Jesus mehr als alle anderen in der Bibel von der Hölle spricht. Ist uns das schon mal aufgefallen? Wir würden vielleicht vermuten, naja, Paulus, der ist sowieso streng, da kann man das vielleicht vermuten, aber nein, es ist Jesus, der Erlöser. Er sprach so viel über die Hölle wie kein anderer. Er lebte auf Erden in der intensiven und innigen Gemeinschaft mit dem Vater. Niemand wusste besser als er, was es heißt, eins mit seinem Vater zu sein. Aber Christus spricht dann davon, dass es auch so etwas gibt wie eine Hölle, wie eine Verdammnis. Und er gebraucht hier die Formulierung, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht gelöscht wird. Wohlgemerkt, das ist eine Aussage von Jesus. Die Hölle, die äußerste Finsternis, so nennt sie Jesus an anderer Stelle, es ist die totale Abwesenheit von Gott schlechthin. Wenn Jesus über Hölle spricht, wenn in seiner Gegenwart Menschen plötzlich ihre Sünde erkennen, ihr Lieben, dann ist das die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was uns diesen Petrus ein bisschen fremd macht. Oder? Das moderne Leben, das ist sehr busy, sehr geschäftig. Aber das kennt diese Erfahrung. Ich bin Sünder. Ich bin ein sündiger Mensch, nicht mehr. Sünde, das sind vielfach noch leere Worte geworden. Nicht? Natürlich kann man auch heute in der säkularen Welt über Sünde sprechen. Dann ist Sünde ein Hinweis darauf, was gesellschaftlich inakzeptabel ist. Jetzt zum Beispiel, wenn man jemandem versucht, die Hand zu geben oder ohne Mundschutz herumzulaufen oder seine Steuern zu hinterziehen. Oder sich jetzt in der Corona-Krise finanzielle Unterstützungen widerrechtlich erschleichen. Ja, in diesem Zusammenhang kennen wir alle Sünde. Wir wissen von Sünden. Aber dieser Petrus, er wurde hier nicht von einer Menge von moralischen Falschheiten erfasst, sondern er sah sich im Licht Gottes. Ich glaube nicht, dass es hier in erster Linie um Moral ging, um Moralisierendes. Es ging tiefer. Und genau diese Tiefe, das meine ich, ist in unserer so selbstzufriedenen und selbstgerechten Zeit so merkwürdig fremd. Und sie ist in vieler Hinsicht genau diesem so merkwürdig entgegengesetzt. Kavaliersdelikte, ja klar, aber Sünde, denken wir an das Wort von Johannes dem Täufer. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde, Singular, Einzahl, der Welt hinwegnimmt. Johannes spricht hier von der Sünde, Singular, der Welt. Übrigens Paulus auch in Römer 6, wir sind durch den Tod Christi der Sünde gestorben. Und dann ruft er es danach dazu auf, dass wir auch gegen die einzelnen Sünden zu kämpfen haben, sie in den Tod hineinzubringen haben. Aber damit fängt Christenleben an. Vielfach denken wir ja in Pluralen, Sünden. Und die Ersetzung der Einzahl durch den Plural, da mag man vielleicht daran gedacht haben, dass damit die Sünde auch ernster genommen wird. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die Sünde. Der Singular ist hier massiver. Petrus erkennt, ich bin ein durch und durch sündiger Mensch. Sünde hier im Sinne von Gier, Leben zu bekommen außerhalb von Gott. Freude zu haben außerhalb von Gott. Die Ursünde, das Sein wollen wie Gott, unabhängig von Gott zu sein. Aber nochmal zurück zu der Fragestellung dieses Fragestellers, die ich am Anfang zitiert habe. Warum wird so viel im Gottesdienst, jedenfalls bei uns, von Sünde gesprochen, auch von Sünden? Ist das nicht stimmungsdämpfend? Oder soll ich es noch deutlicher sagen? Ist das nicht irgendwie morbide, immer wieder dieser Hinweis, diese Aufmerksamkeit zu lenken auf die dunkle Seite unserer Existenz? Ja, das kann morbide sein. Aber das ist nicht der Sinn. Ich habe kürzlich mal wieder im Buch Joel gelesen. Joel, das sind 4 Kapitel. Ich empfehle es euch mal zu lesen, 3,5 Seiten. Also man macht sich da wirklich nicht tot, wenn man dieses ganze Buch mal liest. Was mir auffiel war, dass in diesem Buch zur Umkehr, zur Buße aufgerufen wurde. Zerreißt nicht eure Kleider, sondern eure Herzen. Es wird aufgerufen, versammelt euch vor Gott zu Gebet und Fasten. Mehrfach. Und zwar angesichts des Gerichtstages Gottes, das Gericht kommt. Es war nämlich zunächst einmal eine furchtbare Heuschreckenplage über das Land gekommen. Und wenn so eine riesige Heuschreckenplage über das Land kommt, dann bleibt nichts von unserem Ertrag oder von dem Ertrag der Bauern, also der Ernte, übrig. Alles, der gesamte Lebensunterhalt ist danach weg, futsch. Joel schildert diese Seuche der Heuschrecken als ein Kriegszug, ein Einmarsch, eine Invasion, und zwar die unaufhaltsam ist, die man nicht abbremsen kann. Und natürlich, wenn man das alles so liest, dann stellt man sich eine Frage, was hatte damals das Volk Gottes eigentlich für Sünden getan? Was haben die eigentlich falsch gemacht damals? An welche Sünde denkt Joel hier? Und lest mal selbst dieses Buch. Es ist erstaunlich, es wird nichts darüber gesagt. Es wird aufgerufen zur Buße, aber welche konkreten Sünden genannt werden, das kommt nicht zur Sprache. Ganz am Schluss heißt es dann in Kapitel 4, Vers 13, Joel 4, Vers 13, legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen, also des Gerichts, fließen über. Und jetzt, denn ihre Bosheit ist groß. Das ist alles, was wir im Buch Joel über die Sünde lesen. Mit anderen Worten, Gott sagt hier, die Bosheit in diesem Volk ist so groß, das Volk ist so gerichtsreif, dass ich es mir diesmal schenke, konkret zu werden. Die Bosheit ist groß. Das reicht. Das ist alles. Aber das erkennen wir im Licht Gottes. Das heißt dann gleich darauf, Gott wird aus Zion brüllen, aus seinem Heiligtum. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Darum geht es, dass ein Volk das wieder erkennt. Die Botschaft, das Wissen von unserer Sündhaftigkeit, das ist in der Heiligen Schrift immer gegenwärtig. Und ich sag mal so, ein Mensch weiß auch, ohne dass ihm in ausdrücklichen Worten gesagt wird, dass er so wie er ist, vor Gott nicht bestehen kann, dass er in seiner Schuld, in seiner Sünde dasteht. Und das sieht man darin, dass Gottes Erscheinung immer auf das Gewissen der Menschen trifft. Nicht? Bereits achten wir mal darauf, wenn ein Engel, nur wenn ein Engel erscheint den Menschen, wenn er in die Erscheinung tritt, in die sichtbare Erscheinung, ohne dass er noch irgendetwas sagen muss oder, was weiß ich, die 10 Gebote vorlesen muss oder so, dann erschrecken die Menschen panisch. Und darum ist das Erste, was in der Regel immer ein Engel sagen muss, fürchte dich nicht. Dies deutet auf das schlechte Gewissen derjenigen hin, die die Erscheinung erhalten. Nicht wahr, wenn es keine Sünde gäbe, dann würde jede Begegnung mit Gott spontan als ein Fest erlebt werden. Adam und Eva im Paradies, sie nahmen den täglichen Spaziergang mit Gott in der Kühle des Abends nicht übel, im Gegenteil, sie fanden es toll, bis sie in Sünde gefallen waren, bis sie ungehorsam waren. Und dann herrschte Angst und Adam und Eva, sie fliehen, sie verstecken sich. Und ihr Lieben, ich behaupte mal, so ist es uns allen gegangen. Im Seelsorgeunterricht lernt man als Theologiestudent, also wenn du über Sünde sprichst, dann musst du immer konkret werden. Klar, das ist insofern gut, richtig, dass sonst die Gefahr des Unsinns nicht unvorstellbar ist, nicht imaginär ist. Aber ich glaube auch, dass vielfach, wenn wir mit Menschen, auch schon mit Menschen, Kontakt haben, die ein heiliges Leben führen, dass wir irgendwie merken, meine eigene Unzulänglichkeit. Im Heidelberger Katechismus in Sonntag 4, in der Antwort 10, da wird einmal eine Unterscheidung in den Sünden angebracht. Es wird hier gesprochen von angeborenen Sünden und dann Tatsünden. Oder in unserer Übersetzung des Heidelberger Katechismus steht von der sündigen Art des Menschen und danach von den sündigen Taten. Diese Unterscheidung ist sehr sinnvoll. Petrus ruft hier, er bittet: Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch, und er fällt auf seine Knie. Aber wisst ihr, was auch so tröstlich ist? Gott, der Herr, hat dieses Gebet von Petrus nicht erhört. Manchmal ist es sehr gut, wenn der Herr unsere Gebete nicht erhört. Und so auch hier. Wir können ja manchmal kritisieren und sagen, warum hast du dieses Gebet nicht erhört? Wir haben dich so intensiv, Herr, darum gebeten. Seien wir dankbar. Seien wir dankbar, dass Gott auf viele unserer Wünsche nicht hört. Schlussendlich kam dann das Gegenteil heraus, Vers 11. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Nicht Trennung, sondern Nachfolge war das Ergebnis. Wenn wir uns diese Verse jetzt im Einzelnen anschauen, dann werden wir eins feststellen. Und dann immer mit der Frage, ja, warum hat Petrus hier diesen Ausruf gemacht? Dann werden wir eins feststellen. Jesus offenbart sich hier eindeutig als mehr als ein Mensch. Und ich denke, dass wir hier in einer fünffachen Weise das Wesen Christi erkennen. Und darum habe ich das Thema für heute Abend genannt. Nicht einfach, Petrus wird überführt von Sünde oder er wird berufen zum Dienst in die Nachfolge hinein, sondern ich habe überschrieben diese Bibelarbeit heute Abend, überführt und berufen durch Jesus Christus, den wahren Gott. Ihr Lieben, wir haben vier Evangelien, aus denen wir immer und aus jeder Perspektive immer wieder erfahren, wer Jesus Christus ist. Aber wenn ich es mal etwas überzogen sagen darf, ich glaube, dass wir in diesem Abschnitt alles haben, was wir brauchen. Es werden uns hier in diesem Abschnitt fünf göttliche Eigenschaften oder fünf göttliche Attribute offenbar, manifest. Wir sehen hier Christus in seiner Wahrhaftigkeit. Der erste Punkt. Zweitens sehen wir hier Christus in seiner Allwissenheit. Drittens sehen wir seine göttliche Macht. Viertens seine Heiligkeit. Und fünftens seine Barmherzigkeit. Beginnen wir mit dem ersten, mit der Wahrheit, mit der Wahrhaftigkeit. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Lukas 5, 1 bis 3. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und er leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Der Vers beginnt mit, es begab sich. Es wird uns hier nicht gesagt, wann es sich begab. Wenn wir uns den Vers vorher anschauen, dann wird dort gesagt, dass Jesus ja in Kapernaum war. Und dann zog er durch die Städte in Galiläa. Okay, und dann irgendwann kehrte er wieder an den See Genezareth zurück. Dieser See Genezareth wird ja auch der See Tiberias genannt oder auch der See von Galiläa, eben weil er auch zu Galiläa gehörte. Es wird nicht gesagt, wo am See Genezareth sich dies abspielte, aber ich schätze mal, vermutlich am Strand bei Kapernaum, denn dort wohnten ja die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus. Und es liegt nahe, dass sie dort ihre Netze dann auch ausbesserten, dass sie sie wuschen, der Schlick musste raus. Also nahe an dem Ort, an dem sie auch zu Hause waren. Noch einmal die genaue zeitliche Abfolge. Wir wissen sie nicht, ist auch ganz offenkundig nicht so wichtig. Aber was wichtig ist und worauf Lukas hier hinweist, es war eine riesige Menschenmenge, die sich dort am See Genezareth drängte und drängelte. Ihr Lieben, es gibt viele Möglichkeiten, eine große Menschenmenge zu sammeln. Und eine wirklich gute Möglichkeit, eine Menschenmenge zu sammeln, die besteht darin, den Menschen zu versprechen, dass man sie alle heilen kann. Dass sie alle gesund werden, nicht? Gesundheit ist bei uns ein unsagbar hohes Gut. Und wenn wir es noch nicht vorher gewusst haben, wir erleben das gerade in diesen Tagen. Nicht, was opfert man nicht alles für seine Gesundheit? Sein Vermögen, alle Grundrechte, seine gesamten Freiheiten, nur dass ich gesund bleibe. Und wenn man wirklich heilen kann, dann könnte man eine große Menschenmenge anziehen. Und genau das ist hier mit Jesus passiert. Er war in der Lage, Menschen, alle Menschen, die zu ihm kamen, von jeder einzelnen Krankheit zu heilen. Er konnte es sofort und er konnte es dauerhaft. Und genau das tat er. Nicht, das sehen wir bereits, wenn wir mal nochmal zurückblättern in Kapitel 4, Vers 40. Dort heißt es, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Wir werden ja, so Gott will, noch weiter durch das Lukas-Evangelium gehen und wir werden es immer wieder erkennen. Eine Riesenmenge sammelte sich um Jesus und sie wollten geheilt werden. Diese Menge wurde ganz offensichtlich immer größer. Und wenn die Menge nun wirklich so groß ist und es ist ein Geschubse und ein Gedränge, dann drängte man Jesus immer weiter ins Wasser. Übrigens war das ein mehrfaches Problem. Wer mitschreiben will oder wer sich das notieren will, schlagt mal dazu nach. Markus Kapitel 3, Vers 9 und Vers 10 und Markus Kapitel 4, Vers 1. Da erleben wir das auch in ähnlichen Geschehnissen. Jesus predigt am Strand, da war Platz, da konnten sich viele kommen, aber dann drängten sie ihn immer weiter und Jesus sagt dann schlussendlich, hier fahrt mich ein bisschen aufs Wasser. Hier in Lukas 5 waren es nicht Wunder. Es ging nicht um Heilungen. Es ging darum, wie es hier so bezeichnend heißt, sie drängten sich zu ihm in Vers 1, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und dann sprach zu ihnen. Um das Wort Gottes zu hören, das ist eine Formulierung, die werden wir auch noch häufiger im Lukas-Evangelium finden, etwa in Lukas 8 begegnet sie uns nochmal und dann nochmal in Lukas 11. Was Jesus predigte, das war das Wort Gottes. Hier wird diese Formulierung zum ersten Mal verwendet. Jesus sagt einmal, wir lesen es, es ist überliefert in Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Haben wir recht gehört, was hier gesagt ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, wer mein Wort hört und wer dann glaubt diesem Wort und dem glaubt, der mich gesandt hat, also Gott, dem Vater, der hat ewiges Leben. Sein Wort, seine Wahrheit, die ist so mächtig, dass sie buchstäblich ewiges Leben spendet. Paulus schreibt einmal, dass der Glaube, unser Glaube, aus dem Hören kommt, aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Und dieses Hören, das kommt aus dem Wort Gottes. Nein, der Glaube kommt nicht aus uns, nicht? Man sagt ja öfters, ich bin kein gläubiger Mensch oder ich bin nicht so religiös. Das sind wir alle nicht. Aber du musst dich dem Wort Gottes aussetzen. Und wenn du dieses Wort hörst, und wenn du es glaubst, dann wirst du gerettet werden. Dann wirst du, wie Jesus es in Johannes 5, Vers 24 sagt, ewiges Leben haben. Jesus, er spricht hier Worte, die von Gott kommen. Verkündet keine menschlichen Ansichten, sondern Wort Gottes. Die Leute, sie drängen sich zu Jesus, sie wollten es hören. Und da sieht Jesus dann zwei Boote, zwei Schiffe, wie es hier heißt, am Strand liegen, so ein bisschen noch ins Wasser hinein. Die Fischer, die saßen nicht darin, sie waren mit ihren Netzen beschäftigt. Wie gesagt, der Schlick musste tagsüber rausgewaschen werden, damit sie für die Nacht wieder zur Verfügung standen. Wenn Netze zerrissen waren beim Fangen, dann mussten sie geflickt werden, aber das war ganz offenkundig diesmal nicht möglich, denn sie hatten nichts gefangen in der Nacht. Das Fischereiunternehmen war durchaus ein verzehrendes Unternehmen. Nicht tagsüber mussten sie alles wieder reparieren, in Ordnung bringen und nachts dann eben rausfahren. Das war schon hart, Unternehmer zu sein. Und übrigens dieses Wort hier in Vers 7, was mit Gefährten bei uns übersetzt ist. Da winkten sie den Gefährten. Das meint eigentlich so viel wie Kompagnons. Ja, die hatten so eine Art wahrscheinlich Wirtschaftsgemeinschaft mit Johannes und Jakobus zusammen. So eine Unternehmergemeinschaft, könnte man fast sagen. Die Boote am See Genezareth, übrigens vielleicht das noch vorweg, die waren relativ groß. Also man hat übrigens kürzlich mal ein solches Boot ausgegraben, das war im Sumpf im See Genezareth untergegangen, versunken, so ungefähr 2000 Jahre alt, und weil kein Sauerstoff dort herankam, konnte man es dort ausbuddeln. Es steht heute in irgendeinem Museum, ich weiß gar nicht mehr wo genau, in Israel. Es ist imprägniert worden, aber da kann man sich vorstellen, wie groß diese Boote waren. Also es waren nicht so kleine Ruderboote, wie wir sie vielleicht auf irgendwelchen Tümpeln oder so kennen, sondern da passten normalerweise auch 12, 13 Leute rein. Also wenn Jesus mit so einem Boot über den See fuhr, da passten die wirklich alle rein, alle Jünger und Jesus saßen da drin. Und Jesus winkte hier und bat dann Simon, das lesen wir in Vers 3. Und Jesus stieg in ein Boot und fuhr ein bisschen weg vom Strand. Er bat hier Simon. Ihr Lieben, das ist natürlich nicht Zufall. Jesus war diesem Simon Petrus zum ersten Mal begegnet. Das wird uns geschildert im Johannesevangelium in Kapitel 1. Simon Petrus und auch Andreas, die waren Jünger von Johannes dem Täufer oder waren jedenfalls in seinem Umfeld dort beschäftigt. Und Jesus traf dann Andreas, also zunächst den Bruder von Petrus. Und sie kommen in ein Gespräch. Andreas geht dann zu Petrus und sagt, du, wir haben wahrscheinlich den Messias gefunden. Und das war die erste Begegnung. Und zu dieser Zeit rief Jesus bereits zu ihm und sagte, folge mir nach. Und später wird es aufgezeichnet, da gab es eine zweite Berufung. Also ganz offensichtlich war Petrus dann wieder an die Arbeit gegangen. Und dann lesen wir es hier noch einmal in Lukas Kapitel 5, dass Jesus hier wieder sich mit Petrus beschäftigt. In Lukas 4 hatten wir ja schon gelesen, er kam nach der Synagoge von Kapernaum, wo er da diesen Dämon aus dem einen Menschen da ausgetrieben hatte, ging er in das Haus von Petrus, also die beiden kannten sich schon. Da war schon inzwischen eine Beziehung entwickelt, aber ich sag mal, bis jetzt war das so eine Art Teilzeitnachfolge. Ja? Petrus war einerseits immer noch beschäftigt mit dem Fischen und zwischendurch folgte er immer wieder Jesus nach, aber das war noch nicht richtig regulär. Das war möglich, denn Jesus war ja zunächst in der ersten Zeit seines Dienstes in Galiläa und da konnte man mal für ein paar Tage Jesus nachfolgen. Kapitel 4, da war er in dem Haus der Schwiegermutter des Petrus. Er war schon so ein bisschen bekannt miteinander und jetzt greift Jesus weiter auf diesen, ich sag mal, Teilzeitnachfolger namens Petrus in sein Leben hinein und sagt: Du, Simon, fahr mich ein bisschen raus. Petrus war ein zögerlicher Mensch, er war auch ein schwieriger Mensch. Er war einerseits ein Leader, ein Führer, aber andererseits eben doch auch nicht besonders mutig, das wissen wir ja ganz besonders, als er dann Jesus verraten hatte und gerade vor einer Magd eingeknickt war. Aber in allen vier Listen, wir haben vier Listen von den 12 Jüngern, 12 Aposteln im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte. Und in all diesen gibt es unterschiedliche Reihenfolge der Jünger, aber in allen wird Petrus als Erster genannt. Es ist deutlich, er ist der Sprecher, er profiliert sich als Leiter. Lukas nennt ihn bis Kapitel 6, Vers 14 eigentlich immer Simon und dann Petrus. Und hier in Vers 8, wenn ihr mal hineinschaut, nennt er ihn bezeichnenderweise mit beiden Namen, als aber Simon Petrus das sah. Mit anderen Worten, das, was Simon Petrus hier sieht, das wird prägend sein, das wird bestimmend sein für sein gesamtes Leben. Ob du nun Simon heißt oder Petrus. Lukas betont das. Simon Petrus. Jesus bittet hier den Petrus um eine Gefälligkeit. Fahr ein Stück weit vom Land weg. Also bitte zieht die Boote wieder vom Strand ins Wasser. Sonst werden wir hier alle noch ins Wasser gestoßen. Und Petrus tut das. Und Jesus setzt sich hin in diesem Boot. Das heißt ja ausdrücklich, er setzt sich hin. Das war zunächst einmal rabbinische Tradition, dass der Lehrer im Sitzen sprach und lehrte. Man kann sich auch vorstellen, das war auch sinnvoll angesichts dessen, dass so ein Boot ja eine ziemlich wackelige Angelegenheit war und besser und sicherer ist man da, wenn man sitzt, als dass man steht. Aber was auch immer der Grund ist, Jesus setzte sich. Und Jesus verkündet diesen Menschen, ihr Lieben, das Wort Gottes, die Wahrheit. Es gibt bis zum heutigen Tage die Idee, dass Menschen auch ohne das Evangelium zu Gott kommen können, dass sie auch ohne das Evangelium zu hören in den Himmel kommen können, egal was sie glauben. Aber das ist falsch. Du brauchst das Evangelium. Du musst das Evangelium hören und ihm glauben. Darum ist es so wichtig, selbst die Bibel zu lesen und dann auch in die Gemeinde zu kommen, um deinetwillen. Und Jesus lehrte in allen Situationen das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes. In Synagogen, auf einem Friedhof, denken wir an Johannes 11, als er den Lazarus aus dem Tod auferweckte, am Ufer des Sees, wie hier und in den Häusern. Manchmal musste das Dach geöffnet werden, um einen Menschen in einem Haus herunterzulassen, weil sich so viele Menschenmengen da um ihn herum, um Jesus herum drängten. Aber ihr Lieben, das Evangelium zu verkünden ist unverzichtbar. Und Jesus tat hier nichts anderes. Er verkündete das Wort Gottes, er verkündete die Wahrheit und er zeigte sich darin als der wahre Gott. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter, die Verse 4 und 5. Es geht um die Allwissenheit des Herrn, um sein Wissen, um das Wissen Gottes. Ich lese nochmal die Verse. Als er aber zu reden aufgehört hatte, also dann hört Jesus irgendwann mal auf zu predigen. Klar, eine Predigt muss auch mal einen Schluss haben, ist klar. Da sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Hier zeigt sich Jesus in seiner göttlichen Allwissenheit. Das zweite Attribut, auf das dieser Abschnitt hinweist. Der Herr weiß, wo die Fische sind. Simon Petrus, er hat Einwände. Du, die ganze Nacht habe ich versucht, so was zu fischen und nichts gekriegt. Und tagsüber tauchen die Fische ab. Es ist zu heiß an der Oberfläche. Außerdem sieht man da den Schatten im Sonnenlicht, wenn da ein Boot kommt. Und wenn sie dann tiefer schwammen, auf jeden Fall, dann war es nicht mehr für die Netze damals erreichbar. Und das wusste natürlich ein erfahrener Fischer wie Petrus. Aber irgendwie ist Petrus von dem Wort Jesu gepackt. Er hatte ja auch gehört, unmittelbar, was Jesus dort verkündigt hatte, das Wort Gottes. Und dann jetzt auch diesen Befehl, du fahr hinaus. Ihr Lieben, auch als Jesus aufgehört hatte, das Wort Gottes zu predigen, er hörte nicht auf, an Petrus zu arbeiten. Auf dein Wort, so war die Reaktion von Petrus, will ich das Netz auswerfen. Gottes Allwissenheit. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, die Macht Jesu. Das sind die Verse 6 und 7. Und als sie das getan hatten, also Petrus und vielleicht war noch ein anderer Jünger da drin, möglicherweise Andreas, ich weiß nicht, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, also den mit den Kompagnons, so übersetze ich es jetzt mal, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Jesus zeigt sich in seiner göttlichen Macht. Mein dritter Punkt. Wir haben ein ähnliches Ereignis von einem Fischfang nach der Auferstehung Jesu. Petrus hatte gesagt, ich gehe wieder fischen. Das tat er dann auch. 7 seiner Jünger gingen mit. Und die Parallele zu diesem Ereignis ist, auch damals, auch dann nach der Auferstehung hatten die Jünger über Nacht nichts gefangen. Und dann sahen sie am Ufer jemanden stehen und der sagt, werft nochmal die Netze aus, auf der rechten Seite. Dieser Mann stand am Strand, man konnte ihn kaum erkennen. Der Unterschied zu diesem Ereignis ist, dass das Netz nicht riss, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein, aber auch da fingen sie Fische und irgendjemand hat die dann später gezählt, es waren genau 153 Fische. Hier offenbart sich Christus in seiner göttlichen Macht. Woher wissen wir, dass Jesus Gott ist? Die Antwort lautet, weil er alle Eigenschaften Gottes offenbart, kundtut. Er hat Eigenschaften, die nur einem Gott zukommen. Nicht wahr? Wenn wir mal fragen, wie würdest du Gott definieren? Ich sag mal in der Kinderstunde. Ja, wir würden sagen, er ist mächtig. Nicht das auf jeden Fall. Ja, er hat ganz, ganz viel Macht. Wir haben bis jetzt schon 3 Dinge gelernt. Er verkündet die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Er ist allwissend. Da sagt Petrus, fahr noch mal raus. Mach's, komm. Und Gott ist allmächtig. Er hat alle Macht. Und wenn ich alle Macht sage, dann meine ich, dass er unendliche Macht hat. Der Fang, der uns hier berichtet wird, der ist so massiv, dass das Erstaunen alle ergriff, alle erfasste. jeder. Vielleicht waren da noch einige Leute am Strand, die noch zuguckten, obwohl die Predigt schon vorbei war. Aber auch die Gefährten im anderen Boot, sie sahen es, wow. Und da steht ein Wort, sie waren entsetzt. Eigentlich steht, können wir das auch übersetzen mit, sie waren schockiert. Sie waren absolut schockiert. Es ist das gleiche Wort, das wir in Vers 46, Kapitel 4, nee, Entschuldigung, Vers 36 lesen. Dort heißt es, und ein Entsetzen kam über alle. Und so auch hier. Es packte sie ein Entsetzen. Beide Boote wurden gefüllt. Als die Fische dann in den Laderaum des einen und dann auch des anderen Bootes gehievt wurden, da begann das Gewicht, diese Boote schon zu veranlassen, zu sinken. Das Wasser begann in das Boot zu schwappen. Jesus, der Sohn Gottes, er war nicht nur allwissend, er wusste nicht nur, wo sich die Fische befanden, sondern er konnte befehlen, den Fischen genau dort zu sein, wo er sie haben wollte. Und er befahl ihnen, ich sag's mal, in großer Zahl zu kommen. Die Macht Gottes. Mein vierter Punkt ist, das sind die Verse 8 bis 10, Jesus offenbart die Heiligkeit Gottes. Ihr Lieben, als Simon das sah, so heißt es hier, ich lese erst nochmal diese Verse, Vers 8 bis 10. Und als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken, ein Schock, ein Entsetzen überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Simon Petrus, er wurde hier erfasst von der Erkenntnis, in wessen Gegenwart er sich befindet. Und er fiel zu Jesu Füßen nieder. Er fiel vor Jesus auf die Knie. Ihm war eines klar. Darüber konnte man überhaupt nicht mehr diskutieren. Was hier geschieht, dafür gibt es keine menschliche Erklärung. Petrus hatte gehört, wie Jesus über das Reich Gottes predigte. Er hatte gehört, wie Jesus auch Buße und Errettung und Vergebung verkündete. Er hatte gehört, weil er ja in seinem Boot saß, während Jesus die Volksmenge lehrte. Er hatte in der Synagoge unmittelbar davor bereits erlebt, was in der Synagoge ablief, die Austreibung des Dämons, dann die Heilung seiner eigenen Schwiegermutter. Und Petrus wird auf einmal klar, ich befinde mich in der Gegenwart Gottes. Und die einzige Reaktion ist, geh weg. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Als Abraham das mal erkennt, als die drei Männer dort zum Hain Mamre kommen und dann sagen, wir werden jetzt nach Sodom gehen und Sodom vernichten, da beginnt Abraham ein Gespräch mit Gott und den zwei anderen Männern, den Engeln. Und irgendwann erkennt er, ich bin Staub und Asche vor diesem Gott. Hiob. Nicht Menschen reden furchtbar lange und diskutieren furchtbar viel. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da hat Gott dann geredet aus dem Donner, aus dem Gewitter, wie wir es lesen, dass Hiob am Ende in Hiob 42 rief, ich habe geredet über Dinge, die ich nicht verstand. Was bin ich für ein Tor? Oder denken wir an Johannes in Offenbarung 1, als der Herr ihm wirklich erschien, da sagte er, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Warum fühlte sich Petrus hier so? Warum reagierte Petrus so? Nun, wir lesen es in Vers 9. Als Petrus das sah, da fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach. Er war erfasst von seiner eigenen Finsternis angesichts des Lichtes dieses Sohnes Gottes. Und so war es nicht nur bei Petrus, so war es, so lesen wir in Vers 10, auch bei Jakobus und Johannes. Sie hatten genau die gleiche Reaktion, die Söhne des Zebedäus. Petrus hat nur einen Wunsch. Herr, geh weg. Aber Jesus will genau das Gegenteil mit all dem erreichen. Er will genau diesen Petrus zu sich heranziehen. Und deswegen erhört er dieses Gebet des Petrus nicht. Nicht wahr, was aus der Sicht des Petrus so erschreckend ist, dass er weglaufen will, dass der Herr weggehen soll, das ist für den Herrn so ermutigend, dass Jesus selbst Petrus, ich sag mal gleichsam, umarmen will. Petrus, ich suche dich. Es kann sein, dass genau dann, wenn du selbst den Eindruck hast, unendlich weit von Gott entfernt zu sein und dich unendlich weit von diesem Herrn entfremdet zu haben, dass du dann plötzlich aufwachst und plötzlich erkennst, wenn mich einer retten kann, dann ist es dieser Herr. Und dann kannst du vielleicht gerade deswegen erfahren, er ist mir unendlich nah, gerade jetzt. Als Johannes in der Offenbarung wie tot zu Boden fiel, da legt Jesus seine Hand auf ihn. Ich sag mal, das ist der glorreiche Augenblick, Christus zu erkennen. Auch der glorreiche Augenblick, wirklich Buße zu tun. Und damit komme ich zu meinem fünften und letzten Punkt, die Barmherzigkeit Gottes. Das sehen wir hier. Christus ist barmherzig. Petrus, er wurde von seiner Sünde überwältigt. Auch Jakobus, Johannes, sie waren zerbrochen, zerknirscht. Aber genau das suchte der Herr. Und genau an dem Punkt, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du glaubst, wegen deiner Sünde am Rand der Verdammnis zu stehen, dann stehst du am Rand der Versöhnung mit Gott, des Friedens mit Gott. Und so kommt die Botschaft hier, Vers 10. Petrus, fürchte dich nicht. Oder vielleicht kann man vom Griechischen her noch ein bisschen besser die Form, die hier zum Ausdruck kommt, noch etwas besser übersetzen mit Petrus, höre auf, dich zu fürchten. Es gibt eine gesunde Furcht vor Gott. Es gibt so etwas wie eine positive Gottesfurcht. Da Aber hier war es einfach nur weg von diesem Herrn. Und Jesus gibt ihm gleich einen Auftrag. Petrus, Jakobus, Johannes, ihr werdet jetzt Menschen fangen. Übrigens interessant, das griechische Wort sich einmal genau anzugucken. Eigentlich steht hier gar nicht Menschen, sondern ihr werdet Lebende fangen. Ja? Ihr werdet lebendig fangen, so kann man auch übersetzen. Nicht wahr? Was hatten die Leute bis jetzt getan? Sie hatten sich mit Totem beschäftigt. Sie hatten Fische durch ihr Fangen zum Tode gebracht. Jetzt werdet ihr anders fangen. Ihr werdet Menschen fangen, um sie aus dem Tod zum Leben zu bringen. Um ihnen Leben zu verkünden und zu vermitteln. Es ist eine erstaunliche Gnade, dass Gott dem Sünder, der von seiner Sünde überwältigt ist, in der Gegenwart der Heiligkeit Gottes nicht nur vergibt, sondern dass Gott den Sünder gerade dann festhält. Dass Gott ihm gerade dann sagt, du fürchte dich nicht. Dass er ihn gerade dann, ich sag mal, umarmt und in sein Erlösungswerk hineinzieht und ihn sogar zu seinem Diener beruft. Zu Botschaftern für Christus. Dazu wollte der Herr diesen Petrus haben und auch den Jakobus und den Johannes. Und das lesen wir in Vers 11. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ich sag mal, kürzer geht's nicht, oder? Das war der Fang aller Fänge. Mit einem solchen reichen Fischzug zeigte Christus seinen Jüngern, wie das Evangelium in die Welt geht und wie Menschen aus dem Reich des Teufels herausgefangen werden und in Gottes Reich gebracht werden. Denn der Herr, er sagt es selbst. Er sagt es zu Petrus, zu Andreas, Jakobus, Johannes. Ihr werdet jetzt Lebendige fangen, Menschen fangen. Ich will euch zu Menschenfischern machen.